Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr noch hier immer wieder hört, was die Arbeit von Wycliffe so ausmacht und was vor allem die Mitarbeiter hinter der Arbeit von Wycliffe sind. Und heute ist der Arne zu Gast. Hallo Arne.
Hallo Stefan.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Einfach mal ein bisschen, dich kennenlernen zu wollen. Vielleicht lernst du dich ja auch ein bisschen selber kennen. Wir sind gespannt, wohin du uns mitnimmst, wohin die Reise geht. Wir wissen das oftmals selber gar nicht so am Anfang so eines Podcasts. Insofern dürfen wir uns freuen, wo es hingeht. Und vielleicht, Arne, um dich ein bisschen mal kennenzulernen, eine kleine Anfangsfrage für dich. Hattest du in der Kindheit ein Haustier?
Ja, mehrere.
Okay, welche?
Wir hatten irgendwann mal zwei Wellensittiche. Die wurden uns dann aber ein bisschen zu langweilig, auch wenn sie nett waren. Und dann kam eine Katze dazu und dann später noch eine Perserkatze. Das heißt, wir hatten zwei Wellensittiche und zwei Katzen, was eine sehr kritische Kombination ist. Aber da die Vögel waren zuerst da, deswegen der jüngere Kater, der hat dann zwei, dreimal was aufs Dach gekriegt und dann hat er die Vögel in Ruhe gelassen. Das hat eigentlich auf Dauer ganz gut geklappt.
Okay, also da haben dann die Vögel quasi ihr Revier markiert und gesagt, hier, wir sind hier diejenigen, die mehr zu sagen haben als ihr. Ihr müsst euch bitte schön anpassen. Ich hätte es jetzt eher andersrum erwartet, dass die Vögel ein bisschen um ihr Leben fürchten mussten.
Ja, war auch so natürlich, war auch so. Und sie waren auch, also sie sind eigentlich nie aus dem Vogelkäfig rausgekommen. Also man soll die ja eigentlich fliegen lassen, das wollten die aber nicht.
Aha.
Und wahrscheinlich auch, weil dann die Katzen ja da waren. Die zweite Katze war eine Perserkatze, die hat sich für die Vögel überhaupt nicht interessiert. Der war das völlig schnuppe, dass da irgendwer noch auf dem Tisch steht. Aber der andere Kater, der war ein echter Hauskater, ein echter Straßenkater, also jemand, der draußen Mäuse und Vögel fing und der hatte natürlich den entsprechenden Jagdinstinkt.
Mhm.
Der war aber sehr erziehbar. Und hat dann, ich glaube, zweimal einen Klaps auf den Kopf gekriegt und dann hat er verstanden gehabt, dass er da nicht hin darf.
Hast du immer noch ein Haustier oder hättest du gern eins?
Wir hatten in Nordafrika eine Schildkröte, teilweise sogar mehrere, aber die sind immer wieder abgehauen. Und dann auch wieder zwei Wellensittiche, das wollten die Kinder gerne. Gegen Katzen und Hunde ist meine Frau leider allergisch, sonst wäre das wieder diskutiert worden. Im Moment haben wir keins. Das mit Vögeln ist ein bisschen komplizierter, weil wir so eine Dachgeschosswohnung haben, wo die auf die Balken fliegen können und so weiter. Also man würde sie kaum finden, man müsste das abtrennen und so. Das ist alles schwierig. Die Vermieterin wollte das auch nicht so gerne. Und sind dann halt auch im zweiten Stock, also Katze, Hund irgendwie rauf, runter, auch schwierig. Aber die Kinder haben ganz lange diskutiert, sie wollten dies oder jenes und kommen ab und zu mal wieder mit einer Ratte, einer Schlange oder irgend sowas.
Aber sie haben sich bis jetzt noch nicht durchsetzen können.
Nee, jetzt sind sie wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist so wellenweise, dass das vorgeschlagen wird.
Okay. Du hast gerade Nordafrika erwähnt. Vielleicht möchtest du gerade mal ein bisschen was dazu erzählen, was so deine Verbindung zu Nordafrika überhaupt ist. Oder vielleicht auch eure. Wir haben jetzt ja mitgekriegt, du hast auf jeden Fall eine Frau und Kinder. Genau, erzähl doch mal ein bisschen was dazu, was ihr mit Nordafrika zu tun habt.
Ja, wir waren in zwei verschiedenen Plätzen in Nordafrika, sind zuständig für ein Übersetzungsprojekt ein bisschen südlich von der Mittelmeerküste, haben erst 4 Jahre in dem einen und dann 8 Jahre in dem anderen Land gelebt. Die Kinder sind beide in Deutschland geboren, aus medizinischen Gründen. Das war ein bisschen komplizierter und dann mussten wir auf sicherem Terrain sein. Wir sind dann relativ früh. Der Große mit 15 Monaten und die Kleine mit 3 Monaten, glaube ich, schon in Nordafrika gewesen und sind auch letztendlich dort sozialisiert. Seit ja, jetzt 10 Monaten sind wir wieder in Deutschland und kommen so langsam hier an und bleiben auch. Also die Idee ist, dass Kinder hier ihren Schulabschluss machen. Das ist im Moment so die Ausgangslage. Wir sind 2000, haben wir uns entschieden, mit Rückgriff zu arbeiten, sind 2004 dann letztendlich nach Frankreich gegangen zum Französisch lernen, waren dann immer wieder in Etappen dort mit Unterbrechungen natürlich. Es war relativ schwierig, Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und da bleiben zu können. Von daher war das alles ein bisschen anders als bei vielen Kollegen, die einfach nur einen Flieger nehmen und dann durch irgendeine Struktur, die da ist, bleiben können, oder Visum auch schon so kriegen.
War das immer schon der Plan, nach Nordafrika zu gehen, oder hattest du irgendwie mal andere Ideen und Wünsche und Ziele?
Nordafrika hätte es jetzt nicht unbedingt sein müssen. Wir hatten am Anfang, haben beide so einen spanischsprachigen Hintergrund in diese Richtung gedacht. Das hat sich dann aber nicht so richtig ergeben. Das passte nicht so. Dann war mal Mosambik im Gespräch. Dann kamen verschiedene andere Sachen und irgendwann kam so muslimische Welt ganz stark auf uns zu. Und das konnten wir uns aus verschiedenen Gründen dann so ganz gut vorstellen. Auch wenn man natürlich dann später feststellt, dass die Vorstellung und die Realität meistens nicht so viel mit dem gemeinsam zu tun haben. Aber was uns sehr überzeugt hat, waren letztendlich das Team und die Leitung, die sehr gut kommuniziert hatte mit uns und uns dann direkt auch eingeladen hat und auch letztendlich so eine Herausforderung gebracht hat, indem sie sagten, also da ist ein Land, wo bisher es noch keiner geschafft hat, länger zu bleiben. Ihr habt den richtigen Beruf und die richtige Nationalität dafür, versucht es doch mal. Und das hat dann 2-3 Jahre gedauert, aber wir haben es letztendlich geschafft, dann da reinzukommen und da Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und ein paar Jahre bleiben zu können. Und das war erfüllend, aber auf anderen Seite sehr, sehr schwierig. Wir kamen da so ein bisschen raus mit fast Burnout, würde ich sagen. Haben aber viel Erfahrung gemacht, auf deren viele Arbeiten und viele Sachen, die wir jetzt ganz gut am Laufen haben, basieren. Also wir haben ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, um dann besser zu machen. Das ist ganz eindeutig, dass man das so sagen kann.
Ja, was waren das zum Beispiel für Erfahrungen, wo man etwas hätte besser machen können oder was ihr daraus gelernt habt? Genau. Kannst du uns ja mal einfach mit reinnehmen, einfach so ein paar.
Ja, das ist ziemlich einfach. Also wir sind als Wirklich-Leute natürlich an Sprache interessiert und wollen Sprache lernen. Jetzt ist es in Nordafrika so, dass das alles mehrsprachig ist. Also es ist nicht nur ich habe ja schon Französisch genannt, aber Englisch spielt eine Rolle, Arabisch spielt eine Rolle. Die verschiedenen Muttersprachen spielen eine Rolle. Da sind wir, weil wir ins Land kamen mit einer besonderen Bedingung, nämlich dass ich arbeiten muss, dass ich einen Job hatte, um bleiben zu dürfen, plus kleine Kinder. Und dann haben wir diverse Fehler gemacht natürlich. Wir haben uns nicht genug gekümmert vielleicht im Vorhinein, wie können wir jetzt Sprache lernen unter diesen Bedingungen. Wir hatten einfach ganz große Probleme, die Sachen, die wir gelernt hatten, mit unseren Sprachlernmethoden umzusetzen und kamen da überhaupt nicht klar. Es gab vor Ort überhaupt nur einen Kollegen, der uns von einer anderen Organisation, der uns hätte helfen können, der war aber völlig überbucht, reagierte auf unsere Anfragen auch kaum. Und dann sind wir so ein bisschen untergegangen und haben außer Französisch eigentlich nicht richtig gelernt. Wir können das ein oder andere, aber es ist nicht wirklich so, dass man, also so ein paar Wörter, so ein paar Sätze, so ein paar Sachen, auch so gut, dass es uns hilft, aber nicht so, dass man da wirklich eine längere Diskussion machen könnte. Und das ist schon sehr unbefriedigend. Also das war nie wirklich toll, dass man eigentlich nicht so drin ist in den Sprachen, obwohl man, also ich bin Sprachwissenschaftler vom Beruf, obwohl man da eigentlich sein Hauptmetier drin sieht. Das war schon frustrierend. Und wir haben dann auch gemerkt, dass diese Arbeitssituation, die halt Grundlage war für die Aufenthaltsgenehmigung, dass das nicht sehr befriedigend ist. Man ist nicht sein eigener Herr, man hat ganz viele Verpflichtungen, ganz viele Schwierigkeiten, muss relativ viel kommunizieren und erklären. Gleichzeitig will man ein paar Sachen nicht erzählen, damit man nicht in Bredouille gerät oder andere Partner auch nicht. War sehr komplex. Unsere Gruppe hatte uns ja, wie gesagt, unser Team hatte uns eingeladen, das mal zu versuchen. Und dann aber waren sie ein bisschen überfordert damit oder auch überhaupt nicht vorbereitet. Wie kann man jetzt der Familie helfen dort vor Ort? Was brauchen die jetzt? Da waren wir eigentlich so ein bisschen alleingelassen. Da standen wir dann so ein bisschen überfordert da. Und dann nach 4 Jahren, wie gesagt, sind wir wieder raus, weil das mit der Aufenthaltsgenehmigung, mit der Arbeit nicht mehr klappte. Ja, und dann haben wir die Idee gehabt, eine Firma zu gründen. Und das ist letztendlich dann die Plattform geworden für die letzten 10 Jahre, dass so nach und nach Firmengründungen passierten in Europa, in Nordafrika, mittlerweile auch in den USA. Und da die Basis ist, um wirklich in den Ländern vernünftig arbeiten zu können.
Was kann man sich genau darunter vorstellen?
Ja, die Idee war relativ schnell, dass wir eine Firma brauchen, weil wir feststellten, die Kollegen, die es schaffen, ins Land gut reinzukommen von anderen Organisationen, die machen das immer mit Business. Mhm. Die haben immer eine Firma gegründet, die haben immer irgendwelche Projekte am Laufen, haben da Gelder für, und wir haben gedacht, wir haben also unserem Team relativ schnell gesagt, also entweder wir machen es so oder es wird nicht funktionieren. Und dann haben wir halt geguckt, wie kann das jetzt gehen? Wir haben von uns, von Urklöpf aus und Partnerorganisationen jetzt nicht unbedingt so natürlich gegeben, die Ahnung, wie man sowas macht. Und das hat sich dann auch 3 Jahre hingezogen, hatten ganz, ganz viele Fragen und haben ganz viel lernen müssen, ganz viel gucken müssen. Aber das war letztendlich dann die Basis, und heute funktioniert das mittlerweile ganz gut. Es gibt halt diese 3 Firmen in 3 verschiedenen Ländern in Nordafrika, wo Leute ihre Aufenthaltsgenehmigung drüber haben. Die sehen in 3 Ländern völlig unterschiedlich aus. Es ist aber alles Firma-Übersetzungsagenturen praktisch, also letztendlich mit Übersetzern angestellt. Teilweise machen sie noch Sprache lernen für Ausländer, dass die einheimischen Dialekte unterrichtet werden. Teilweise soll jetzt Englisch unterrichtet werden. Jemand hat ein Studio, womit er halb arbeitet. Also dann kommt das so ein bisschen individuell dazwischen, je nachdem, was die Kollegen können. Das funktioniert ganz gut. Es war halt relativ schwierig mit den ganzen Papieren, mit Finanzen. Wie investiert man da? Wie viel braucht man überhaupt? Wo kommt das Geld her? Wie läuft das dann mit Anstellung? Und wie gesagt, jedes Land ist da völlig anders. Also in dem einen Land ist es ganz wichtig, dass man der Geschäftsführer ist. In dem anderen Land muss man der Besitzer sein, um die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Also das sind dann so Fragen, die man dann auch nach einer Weile erst rausfindet. Es war ein bisschen erschreckend festzustellen, dass die Erfahrungen in dem einen Land für das andere Land überhaupt nicht geholfen haben. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig einfach. Also man kommt durch, aber es ist schwierig.
Hättet ihr euch im Vorhinein sowas auch überhaupt vorstellen können?
Also ich konnte mir das immer ganz gut vorstellen. Ich wollte immer mal gerne eine Firma haben und mal sowas machen. Das war eigentlich schon als Jugendlicher oder junger Erwachsener Student schon immer mal so eine Idee, so ein Traum. Wobei ich jetzt von nicht wirklich Ahnung habe und auch merkte, dass ich gerade von Marketing und wie verkaufe ich Sachen und so weiter noch weniger Ahnung habe und das auch nicht unbedingt so meine natürliche Gabe ist. Und dann, was ich auch noch nicht wusste damals, dass ich eigentlich sehr gerne Herausforderungen annehme und sehr gerne auf völlig neue Sachen zusteuere und mal was völlig anderes denke, mache und so, das ist eigentlich etwas, wo ich immer aufpassen muss, dass wenn sowas kommt, ich nicht ganz schnell draufspringe und Ja sage. Und das war natürlich so eine Herausforderung. Also ins Land hineinkommen, dann später Firma gründen, das waren so Sachen, wo Arne dann merkte, oh, das ist jetzt eine richtig schöne, nette Herausforderung, das versuchen wir mal, das muss jetzt funktionieren. Wenn du dann zum Ziel kommst und dann die Übersetzungsprojekte wirklich auch laufen und deswegen laufen, weil Leute im Land sind, dann ist es natürlich auch zufriedenstellend. Also dann ist es sehr hilfreich und einfach nett zu sehen für einen selber, okay, das hat sich gelohnt, die Dinge gehen voran, es läuft. Und ja, es war doch klar Führung, dass es so sein musste.
Du hast schon mal die ganze Bürokratie erwähnt. Was hast du da für Erfahrungen mitgemacht?
Ja, die Bürokratie ist so eine etwas verrückte Mischung aus verschiedenen Einflüssen von verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen, Mentalitäten, die mal in Nordafrika waren. Und das Schwierigste ist letztendlich, dass nichts völlig berechenbar ist. Also in Deutschland haben wir häufig eine Liste, und wenn wir die abgearbeitet haben, dann bekommen wir, was wir beantragt haben. Das ist da meistens nicht so. Entweder die Liste ist nicht vollständig oder nicht korrekt, oder ein Punkt auf der Liste zieht eine weitere Liste nach sich. Dann kommt es ganz stark, viel, viel stärker auf den Sachbearbeiter an. Mit wem habe ich da zu tun? Also man muss sofort versuchen, eine Beziehung aufzubauen zu den Leuten. Und wenn die dann wechseln, muss man zu neuen Leuten eine Beziehung aufbauen. Das ist super wichtig, dass man da nicht als ein anonymer Mensch auftaucht, sondern dass man bekannt ist, dass auch man das Gegenüber wahrnimmt als Mensch und versucht, Beziehung zu bauen. Weil es dann auch manchmal hervorragend funktioniert und manchmal gar nicht, je nachdem, wie derjenige tickt, je nachdem, was der für Probleme hat. Und das sind wir hier nicht unbedingt gewohnt. Also ich habe jetzt gerade in Deutschland ein paar Anträge gestellt und ich weiß überhaupt nicht, wer da sitzt. Und kriege dann eine E-Mail zurück, uns fehlt noch das und das. Und dann kriege ich irgendwann einen Bescheid, ist genehmigt, ist nicht genehmigt. Aber ich habe nie jemanden gesehen, nie mit jemandem gesprochen. Das funktioniert so nicht in Nordafrika. Dann ist es einfach auch, das Dritte ist dann, da kommen Dinge, auf der Liste stehen Dinge, wo man überhaupt nicht versteht, was das sein soll. Ja, ganz viele Papiere sind 2-3 Monate gültig. Also zum Beispiel unsere Angestellten mussten immer wieder eine Geburtsurkunde vorweisen, die ist aber nur 3 Monate gültig. Und wenn man dann Probleme hat mit den Dingen und die dann ablaufen, dann braucht man sie wieder neu. Und das gilt für viele andere Sachen. Wenn ich nachweisen muss, dass ich Mitinhaber oder Geschäftsführer meiner Firma bin, muss ich auch ein Papier beantragen. Das konnte ich am Schluss sogar online machen und dann auch runterladen und ausdrucken einfach nur. Aber auch das ist wieder nur ein paar Wochen, ein paar Monate gültig, was darauf hinausläuft, dass man das 2-3 Mal im Jahr machen muss. Man muss sich drauf einlassen, also es ist halt so.
Haben dich diese Erfahrungen dann im Laufe der Zeit geduldiger gemacht oder wie steht es überhaupt mit deiner Geduld?
Ja, also ich sage immer, wenn ich 2 Sachen gelernt habe in Afrika, dann sind es Fragen stellen und warten. Also Fragen stellen, weil man einfach nie sicher sein kann, dass das, was man verstanden hat, eigentlich stimmt. Man sollte nochmal nachhaken. Ich vergesse das auch immer wieder, weil mich einfach bin da immer noch deutsch genug geprägt, dass ich denke, okay, ich habe es verstanden, los geht's, mach. Ne? Und dann stelle ich fest, nee, das, was ich verstanden hatte, stimmt gar nicht. Und dann muss man doch nachfragen. Und dieses Nachfragen, das ist möglichst auch bei unterschiedlichen Leuten und nochmal in einer vielleicht anderen Form dasselbe fragen, das ist einfach wichtig. Und dann einfach warten. Also man kommt irgendwo rein und Der Angestellte hat eigentlich eine Bürozeit offiziell von offiziell 9 bis 16 Uhr oder 17 Uhr, keine Ahnung. Vor 10, halb 11 war der Mann aber nie da. Und wenn man dann um 10 da ist, das war für mich eigentlich mal eine ganz praktische Zeit, da war ich in der Innenstadt. Aber dann habe ich mich gefragt, okay, wie lange bleibe ich jetzt hier stehen und warte?
Wie kann ich mir das konkret vorstellen, wenn du wartest oder wenn du in Nordafrika gewartet hast? Womit hast du die Wartezeit überbrückt oder standest du einfach da nur und hast dir Land und Leute angeguckt? Ich stelle mir dir zumindest dich nicht so vor, dass du jemand bist, der dann untätig einfach in der Gegend rumsteht und Vögel zählt.
Das ist richtig, aber das habe ich tatsächlich meistens gemacht, weil ich nicht... weil ich häufig dann doch leicht nervös war, weil das irgendwie wichtig war oder ziemlich häufig war es ziemlich wichtig. Und dann habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht irgendwas anderes lesen, ich kann mich schlecht darauf konzentrieren. Und dann war es ganz häufig doch einfacher, in der Gegend rumzustehen, möglichst aus dem Fenster zu gucken, wenn es was gab und oder irgendwelche Leute beobachten, irgendwelche Sachen beobachten, Verkehr beobachten, was auch immer, wo je nachdem. Einfach abzuwarten und sich zu überlegen, wie reagiere ich jetzt, was könnte ich noch machen. Beten hilft dann natürlich einfach auch, Gott das Ganze nochmal hinlegen und sagen, hier, ja, lass ihn doch jetzt einfach mal kommen, damit das weg ist. Das hat dann auch häufig auch geklappt, aber auch nicht immer. Ja, es war dann schon wirklich ein aktives Warten, wo du nichts anderes machst als warten.
Ihr habt schon mehrere Länder irgendwo bereist und dort gelebt. Ihr wart in Frankreich, ihr wart an verschiedenen Orten in Nordafrika, jetzt seid ihr wieder auch in Deutschland. Wie geht ihr da mit diesen Veränderungen grundsätzlich um und wie kommt Herz und Seele, wie kommen die mal hinterher?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist ziemlich wichtig, dass Herz und Seele hinterherkommen. Dieses Emotionale, das habe ich am Anfang auch unterschätzt. Man kann sich da natürlich gute Gedanken drüber machen, man kann sich gut vorbereiten, man kann gucken, lesen, studieren, Leute fragen, was erwartet mich dort jetzt, aber dann müssen die Emotionen, die Gefühle auch hinterherkommen und auch ankommen. Und das merke ich gerade jetzt in Deutschland. Also ich denke, mein Kopf ist ganz gut angekommen. Aber emotional bin ich noch lange nicht hier. Das ist ziemlich offensichtlich. Das merke ich, wenn Leute von ihren Problemen reden, dass ich denke, kenne ich das Problem? Wo ist das Problem? Also das kann ich nicht immer so nachvollziehen. Kopfmäßig schon, aber emotional halt, wie gesagt, irgendwie nicht so wirklich. Ja, es ist einfach ganz viele Dinge, die so gepredigt werden, die einem erzählt werden, kann ich auch nicht immer so nachvollziehen. Also das hat mit meiner Arbeitswelt, mit meiner Realität nur bedingt was zu tun.
Wie würdest du das bezeichnen? Du hast ja viel mit verschiedenen Kulturen ganz offensichtlich zu tun gehabt bis jetzt in deinem Leben und wahrscheinlich wird das ein oder andere auch noch dazukommen. Worin siehst du da das größte Konfliktpotenzial im Umgang mit anderen Kulturen und wo vielleicht auch eine besonders große Chance?
Ja, fangen wir mit der Chance an. Also es ist halt, ich bin ein großer Teamplayer. Ich liebe es, im Team zu arbeiten, einfach weil ich bestimmte Sachen sehr gut kann und andere überhaupt nicht. Merke ich immer wieder, ich brauche da die Ergänzung. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Detailmensch. Ich bin dann aber derjenige, der den Überblick behält und dafür sorgt, dass das Ganze weiterläuft und dass man vielleicht auch das ein oder andere strategisch besser angeht. War ja mit der Firma, war ja letztendlich Strategie. Das sind so meine Dinge und da kann man im Team hervorragend arbeiten. Und da ist ein interkulturelles Team ganz häufig noch besser, weil der eine oder andere mit seiner Mentalität näher dran ist oder auch einfach Dinge mitbringt, die wir als Deutsche jetzt nicht so haben. Also zum Beispiel Geduld und Gelassenheit würde ich jetzt nicht als deutsche Tugenden bezeichnen. Da ist der ein oder andere Kollege wesentlich weiter, wesentlich besser. Und dann kann man von denen lernen. Und dann hat man auch jemanden, wenn man dann an bestimmte Dinge auch mal eben dranstehen kann, wenn man merkt, meine Geduld ist jetzt zwar schon erweitert worden, aber jetzt nicht mehr vorhanden. Dann kann man doch nochmal gucken, kann es nicht mehr anders machen. Das ist in einem multikulturellen Team häufig sehr gut und sehr hilfreich. Die Konflikte kommen natürlich schnell halt durch diese Andersartigkeit. Und einer der größeren Probleme, die ich da immer wieder sehe, ist, dass sich die Leute nicht bewusst sind, wie sie sind. Auch gerade jetzt in Deutschland, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, merke ich, die Deutschen merken gar nicht, also zum einen, wie gut es ihnen geht, dass das Land unheimlich reich ist. Wir waren in Nordafrika, ist das einer der reichsten Ecken Afrikas. Also wir waren auch noch nicht in den ärmsten. Aber verglichen miteinander ist das hier einfach fast schon paradiesisch. Es ist fast alles immer da. Das hatten wir nicht. Und diese Sachen, das ist den Leuten nicht bewusst. Dass, und auch wenn wir dafür trainiert werden, diese Dinge zu sehen, bevor wir ausreisen, ist es doch relativ, man ist doch ganz stark gefangen in dem, wo man aufgewachsen ist, was man kennengelernt hat und bleibt dann erstmal dabei natürlich und ist sich dann nicht bewusst, wo man dann anders ist. Da habe ich jetzt gerade auch nochmal im letzten Jahr total viel gelernt. Wir haben als Team The Culture Map, ein Buch von einer Amerikanerin, die mit einem Franzosen verheiratet ist, kennengelernt und die hat so ein System von 8 Dimensionen aufgestellt und das war total interessant, um da auch zu sehen, wo unterscheiden sich zum Beispiel Deutsche, Franzosen und Amerikaner schon untereinander, dass die Amerikaner ganz schnell Entscheidungen treffen müssen, weil sie einfach aus diesem, ich nenne es mal, also die Autorin nennt es auch so Wild-West-Mentalität kommen, wo jederzeit alles an sich ändern kann. Man muss jetzt eine Entscheidung treffen und die dann eventuell revidieren. Und die Deutschen sind genau das Gegenteil. Wir denken ganz, ganz lange drüber nach und dann wollen wir eine Entscheidung treffen und die wird dann nie wieder geändert. Und solche Sachen sind einem nicht bewusst, sind aber für unsere Arbeit ziemlich wichtig. In Nordafrika zum Beispiel ist es fatal, länger über eine Sache nachzudenken und dann eine Entscheidung zu treffen, wo ich nicht bereit bin, sie zu ändern. Das geht nicht. Ich muss alles immer irgendwie ändern können und müssen. Da habe ich gar keine Alternative zu. Die Situation kann schon aus politischen Gründen jederzeit sich völlig gedreht haben und dann muss ich bereit sein, alles zu revidieren, alles neu zu machen, alles anders zu denken, alles anders zu sehen. Gleichzeitig zum Beispiel ist die Risikobereitschaft der Deutschen relativ gering, die der Amerikaner ist wesentlich höher. Na, um einfach nur mal diese beiden Pole zu bringen und Risikobereitschaft brauche ich in Nordafrika. Also das geht nicht, man kann nicht alles vorher berechnen, wo was schwierig und gefährlich sein könnte. Das ist nicht machbar. Wie gesagt, das sind Chancen, dass man da gut zusammenarbeitet, aber wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann kann es ganz schnell knallen.
Mhm. Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, ob wir nicht manchmal auch sehr schnell dazu neigen, vor allem Konflikte auch kulturell zu betrachten und weniger zu gucken, ob das vielleicht auch einfach mit den Menschen da zu tun haben kann, die dahinter stecken. Wie viel Kultur und wie viel Persönlichkeit steckt eigentlich in solchen Situationen, in solchen Konflikten oder vielleicht auch in den Chancen drin?
Das kann man nie voneinander trennen. Die Persönlichkeit der Einzelne ist natürlich auch immer stärker als seine Kultur. Also ich habe das immer den Leuten so gesagt oder für mich auch so definiert. Persönlichkeit ist stärker als Kultur. Man kriegt das ja auch in Deutschland immer wieder mit von Menschen, die eigentlich völlig undeutsch sind, weil sie zum Beispiel ständig unpünktlich sind, weil sie unorganisiert sind, weil sie allen Klischees widersprechen. Und das finde ich natürlich im Ausland auch. Ich habe Nordafrikaner getroffen, die waren super organisiert. Die hatten eine Strategie und eine Vision im Kopf, was sie mit ihrem Leben machen wollten. Das ist völlig untypisch für Nordafrika. Also die beiden Komponenten Persönlichkeit und Kultur, das spielt ständig miteinander, ineinander rein. Man muss dann schon genauer gucken, was ist jetzt die Person und was ist vielleicht seine Mentalität, wie ist er aufgewachsen, was ist seine Prägung. Aber manchmal ist das mit der Prägung auch ziemlich wichtig. Also wir hatten das jetzt neulich erst, dass eine Kollegin sagte, wieso machen wir die Übersetzung nicht weiter, auch wenn sie nicht genutzt wird? Haben wir nicht den Glauben, dass die Leute kommen, um die Übersetzung später zu nutzen? Und das war einfach ihre Prägung aus ihrer Hintergrund heraus, dass sie sagte, wir müssen doch da einfach jetzt weitermachen. Und alle anderen sehen das anders, weil da im Moment überhaupt keine Gemeinde ist, weil da keine Leute sind, die die Übersetzung nutzen. Und es sind schon ein paar Bibelteile übersetzt. Und dann wurde gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal und gucken, wie kommt das an? Können wir jemanden finden, der das auch wirklich nutzt, der das unter die Leute bringt, der das verwendet, was schon da ist? Und das ist Prägung. Das ist jetzt nicht die Persönlichkeit. Und dann kann ich jetzt der Person keinen Vorwurf machen, du bist so komisch. Da muss ich einfach auch sehen, so sehen die das in ihrer Kultur und in ihrer Ausrichtung. Und das muss ich erstmal akzeptieren.
Inwieweit habt ihr euch an die nordafrikanische Kultur angepasst?
Also wir haben uns, was die Rollenverteilung angeht, extrem angepasst, anpassen müssen. Meine Frau hat die Kinder komplett übernommen. Ich war, glaube ich, 2-3 Mal in der Schule in 8 Jahren. Gleichzeitig war sie nie bei irgendwelchen Behörden. Also sie hat Aufenthaltsgenehmigung bekommen und die Kinder auch ihre Papiere. Und der Zuständige bei der Behörde hat die Kinder und die Frau nie gesehen, sondern nur mich. Ich hätte mir also meine Familie ausdenken können. Das war schon ein bisschen seltsam, aber ist halt so. Dann haben wir uns angepasst in der Hinsicht, dass wir zum Beispiel, man kann in Nordafrika schlecht Nein sagen. Man kann nicht sagen, nee, geht nicht, mache ich nicht, unmöglich, funktioniert so nicht, das ist nicht erlaubt. Und meine Frau und ich, wir haben dann gemerkt, dass wenn wir sagen, mein Mann mag das nicht oder meine Frau will das nicht, dass das wesentlich eher akzeptiert wird. Und haben dann praktisch immer den anderen, den Partner vorgeschoben, um zu sagen, will ich nicht. Und das hat hervorragend funktioniert. Dann haben wir uns dann manchmal im Nachhinein erzählt, ich habe übrigens dich gestern wieder als Ausrede genommen.
Okay.
Aber anders ging es nicht. Man konnte nicht sagen, nee, das mache ich jetzt nicht.
Was können wir in Deutschland einfach davon lernen, wie wir mit anderen Kulturen umgehen können? Also was war so ein bisschen so dein Aha-Erlebnis vielleicht, was du in Nordafrika hattest?
Ja, ich habe das ja schon erwähnt mit dem Fragen stellen, dass man einfach Dinge, die man meint, verstanden zu haben, nicht gleich als gesetzt ansieht, dass man nicht automatisch davon ausgeht, dass sie so sind, wie man es verstanden hat, sondern dass man nochmal nachhakt. Und ich erkläre meinen Freunden auch immer, wenn ihr mit einem Ausländer zu tun habt, der eindeutig aus einer nicht westlichen Kultur kommt, dann lasst die Fragen, wie heißt du, wo kommst du her, was machst du, erstmal weg. Redet einfach mit ihm und fragt das nicht. Und das ist ganz schwierig für uns, das nicht zu fragen, weil das ist das, was wir einfach am Anfang fragen. Aber für die Leute kann es sehr erschreckend sein, vor allen Dingen, wenn sie noch nicht so lange da sind und dass sie ständig mit diesen Fakten kommen sollen. Und ich weiß noch, wie ich einen später guten Freund getroffen habe und wir dann einige Projekte zusammen gemacht haben. Und beim dritten Gespräch hat er gefragt, wie heißt du eigentlich? Das ist sehr erhellend, wenn man versucht, sich darauf einzulassen und einfach die Dinge, die die anderen wahrnehmen, versucht so rauszulocken, wie sie sie sehen. Indem man so viel nachfragt, bis man den Eindruck hat, ja, jetzt verstehe ich die Andersartigkeit. Und dafür ist es gut, wenn man diese drei Fragen weglässt. Das ist so das, was ich Leuten immer wieder vorschlage. aber auch merke, dass ihnen das ganz, ganz schwer fällt, diese Smalltalk-Fragen, die wir einfach so drauf haben, mal anders zu machen und anders zu sehen. Aber man kann da eine Menge von profitieren, wenn man das mal einfach anders macht.
Ja, auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, das einfach mal umzusetzen. Wir hatten es vorhin schon, lebenslanges Lernen. Leben heißt grundsätzlich Lernen. Das hast du auch mal in einem deiner Rundbriefe geschrieben, fand ich irgendwie so einen coolen Ausdruck. Leben heißt Lernen und dann bleibt es auf jeden Fall auch spannend. Und man lernt halt nie aus.
Das stimmt.
Ich denke, wir können hier einen ganz guten Schlussstrich einfach mal ziehen. Arne, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns mit in deine vielen Erfahrungen, gerade was auch Kultur, was Firmengründung, was Menschen in Nordafrika und auch in Europa angeht, mit hineingenommen hast. Und ich denke, wir konnten auf jeden Fall einiges davon auch mal mitkriegen und dich ein bisschen dadurch kennenlernen. Vielen Dank dafür.
Ja, danke für die Gelegenheit. Fand ich nett. Gute Fragen.
Ja, das freut uns. Und wenn ihr als Hörer auch noch gute Fragen habt, dann dürft ihr sie uns gerne schicken. Am besten per E-Mail an podcast@wickliff.de. Auch wenn ihr andere Ideen oder Rückmeldungen oder Feedback habt, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, was ihr euch mal wünscht, dann schreibt uns gerne. Wir würden uns über euer Feedback freuen und sagen an dieser Stelle dann einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.